ARD. SWR Kultur. Forum.
Die Deutsche Linke und der Zeitgeist. Wann wird's mal wieder richtig fortschrittlich? Am Mikrofon ist Eva Röder. Mit dem schlechtesten Wahlergebnis seit der Kaiserzeit konnte sich die SPD gerade noch mal so in die Regierung retten. Doch Parteichef Klingbeil muss beim Parteitag übers Wochenende mit Widerstand rechnen. Die Grünen können sich offenbar noch nicht so richtig entscheiden zwischen staatspolitischer Verantwortung im Bundesrat und Fundamentalopposition und auch um nicht weiter an die Linke zu verlieren, die seit der Wahl vor Kraft kaum gehen kann. Doch was genau ist heute eigentlich überhaupt noch links? Sind linke Ideen bei der Mehrheit der Gesellschaft nicht anschlussfähig oder scheitert es an den Parteien? Wie sollten die Parteien umgehen mit den Konfliktlinien innerhalb der Linken, wie Aufrüstung, der Migrationsfrage oder der Identitätspolitik? Und gibt es eigentlich gemeinsame Strategien gegen den rechten Zeitgeist? Darüber diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Anna Lehmann, sie leitet das Parlamentsbüro der TAZ, Professorin Claudia Rizzi, Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier und Mona Jäger ist dabei, politische Korrespondentin im Berliner Büro der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Frau Jäger. Sie beobachten für die FAZ ja unter anderem die SPD. Die krachende Wahlniederlage ist eigentlich nicht so richtig aufgearbeitet. Jetzt gibt es noch dieses Manifest von einigen Parteimitgliedern und anderen SPD-Nahen zumindest, die unter anderem Gespräche mit Russland fordern. Sollten die Großen jetzt vor dem Parteitag Angst haben?
Diese Großen in der Partei sagen natürlich, hey, wir sind Volkspartei, das gehört dazu. Und ich würde in der Tat auch sagen, was wäre denn gewonnen, wenn jetzt die Autoren und auch Unterstützer dieses Manifests, die prominentesten sind Rolf Mützenich und Ralf Stegner, wenn die jetzt zum Beispiel beim BSW Mitglied wären, wäre dadurch etwas gewonnen, wenn die nicht mehr Teil der SPD wären? Ich glaube nicht. Insofern ja, die SPD muss sowas aushalten. Das wird auch Debatte auf dem Parteitag werden. Das wird Lars Klingbeil und Bärbel Baas, der neuen Vorsitzenden, die gewählt werden, wird nicht gefallen. Die werden da auch klare Worte dagegen finden und dagegen halten. Aber die Debatte ist da und sie spiegelt einen erheblichen Teil in der SPD, aber auch in der Bevölkerung wider. Und sowas lässt sich nicht einfach mit dem Federstreich verbieten oder unter den Teppich kehren. Die Debatte ist da.
Frau Lehmann, was meinen Sie, wird es da ordentlich krachen oder alles im normalen SPD-Rahmen bleiben?
Also normal wäre ja für einen SPD-Parteitag, wenn es auch mal wieder ordentlich kracht.
Ja, so, also noch mehr krachen, ja.
Ich sehe da schon hitzige Debatten auf die SPD zukommen, nicht nur in der Frage Außenpolitik, Aufrüstung, Wehrpflicht, sondern auch in Fragen wie Migration, wie geht man damit um, oder Sozialstaat. Also ich denke, dass die SPD, eine Partei, die durch die Bundestagswahl tief gedemütigt wurde und das Wahlergebnis eigentlich noch gar nicht so richtig verdaut hat, da gibt es Redebedarf. Und da gibt es auch sicher so manche Unzufriedenheit, ob der Art, wie Lars Klingbeil, der alte und wahrscheinlich neue Parteivorsitzende, gemeinsam mit Bärbel Baas da durchgezogen hat und die alten Funktionsträgerin entmachtet hat.
Frau Rizzi, gibt es da noch genügend Schwung in der SPD, auch linke Positionen durchzusetzen?
Ja, also auf jeden Fall gibt es diesen Schwung. Das sehen wir unter anderem an dem Manifest. Ne? Das sind namhafte Persönlichkeiten, die das publiziert haben. Die haben auch jede Menge Aufmerksamkeit damit generiert. Und schon aus diesem Bereich, also SPD, jenseits der Akteure, die aktiver Teil der Regierung sind, natürlich werden die Debatten herausfordern und damit auch ihre Parteiführung und die Regierungsmitglieder in die Situation bringen, dass die Antworten geben müssen, dass sie sich positionieren müssen. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Die andere Seite, und das ist auch ganz wichtig, Sie haben das schon angesprochen, die SPD hat ein Wahldesaster hinter sich und das war auch nicht das erste. Das heißt, die Partei ist als auch Ganze aufgefordert, hier eine Positionsbestimmung jetzt vorzunehmen und sich selbst auch die Frage zu stellen, sind wir zu wenig weit links? Gibt es da strategisch gesprochen vielleicht auch ein Potenzial, Wählerinnen und Wähler das nächste Mal für sich zu gewinnen, wenn man wieder ein Stückchen weiter nach links rutscht? Und diese Debatte ist dann im Interesse aller.
Was würde denn links in dem Zusammenhang überhaupt bedeuten?
Ja, das ist die gute und die schwierige Frage, mit der sich die SPD jetzt ja tatsächlich auch schon seit längerem rumplagt. Linke Politik, das deutet in erster Linie natürlich erstmal auf eine ambitionierte Sozialpolitik hin, eine sehr engagierte Sozialpolitik, eine Politik für diejenigen, die in der Gesellschaft als die Schwächeren gelten. Das ist die eine Dimension. Andererseits, die Schwierigkeit der SPD liegt ja darin, und das eben schon seit vielen Jahren, dass wir eine Partei haben, die umgekehrt sehr globalisierungsfreundlich ist, die sehr europäisch orientiert ist, die hier sehr modern orientiert ist. Und das gibt so eine gewisse Spannung, weil diese moderne Orientierung in einem gewissen Spannungsfeld steht zu den Überzeugungen der Klientel, für die diese linke Sozialpolitik gemacht wird. Und in diesem Zwiespalt kann sich die SPD bis heute noch nicht richtig gut orientieren.
Frau Lehmann, was meinen Sie, was ist denn heute eigentlich noch links? Was bedeutet das, irgendwie nach links rutschen? Auf welcher Ebene findet das statt?
Da verrutschen ja zum Teil die Linien. Also beim BSW ist es besonders deutlich. Ja. Die sind ökonomisch eher links, also für Umverteilung, aber gesellschaftspolitisch sehr, sehr konservativ. Und je nachdem, nach welchem Bereich man das durchdekliniert, ich würde sagen, eine linke Partei jetzt auf die ökonomischen Fragen bezogen, würde sich dafür einsetzen, dass Umverteilung stattfindet. Und zwar in dem Maße, dass eben nicht nur, ich sag's mal plastisch, die Kirschen auf dem Kuchen verteilt werden, die da irgendwie noch mit draufkommen, sondern der Kuchen auch nochmal neu aufgeteilt wird. Das macht die SPD schon lange nicht mehr. Also solche Forderungen schreibt sie zwar immer wieder in Wahlprogramme, aber ist da nie gewillt, sie durchzusetzen. Stichwort Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuerreform. Und sozialpolitisch heißt das natürlich ganz klar, Position für die zu ergreifen, die, sagten es Frau Ritze, die auf der schwächeren Seite stehen, das heißt die Arbeitnehmerinnen, und nicht die Interessen des Kapitals zu bedienen. Das wird natürlich in der Koalition mit der Union schwierig, aber davon mal abgesehen. Das sozialpolitisch Linke ist, dekliniert sich dann durch verschiedene Sozialstaatsgebiete, also denken wir an Rente und Gesundheit und Pflege. Und da wird die Frage, was ist links und was ist rechts, schon wieder schwieriger. Ist es denn links zu sagen, wir setzen die Renten für die Älteren fest, aber die Jüngeren müssen dafür immer mehr und tiefer in die Tasche greifen? Sicherlich auch nicht.
Frau Jäger, was meinen Sie?
Ja, es ist ja ganz interessant, wie meine beiden Vorrednerinnen gerade ausgeführt haben, dass links in einem klassischen Sinne vor allen Dingen auch Einsatz für die Schwächeren bedeutet. Und wenn wir uns angucken, was Lars Klingbeil als sein SPD-Programm, also sozusagen über den Parteitag hinaus, ganz grundsätzlich formuliert, dann sagt er, ich will Alltagspolitik machen für die Fleißigen. Das ist so sein Label, dass er sich jetzt anhaften will. Er will seinen Küchentischthemen nach vorne stellen. Er will die Leute, die, paraphrasiere, den Laden am Laufen halten, unterstützen. Das ergibt sich auch so etwas aus dem schwierigen Verhältnis, das die SPD zum Bürgergeld inzwischen hat. Auch, also die SPD liebte das Bürgergeld, hat es leidenschaftlich eingeführt in der Ampelregierung. Und dann musste Lars Klingbeil, aber auch andere SPD-Politiker feststellen, dass sie immer wieder darauf angesprochen wurden von Leuten, die nicht Bürgergeld beziehen und die das Gefühl haben, hey, ihr setzt euch für die falschen Leute an, nämlich nicht für die, die arbeiten. Ihr seid doch Arbeiterpartei. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Repräsentative Umfragen haben auch nach der Bundestagswahl gezeigt, dass ein Drittel aller ehemaligen SPD-Wähler, die haben früher mal SPD gewählt, jetzt nicht mehr, gesagt haben, es wird sich mehr um Bürgergeldempfänger gekümmert als um die arbeitende Mitte. All diese Dinge haben dazu geführt, dass Lars Klingbeil jetzt eigentlich ein anderes Programm ansetzt und sagt, hier für die Fleißigen, für die will ich da sein. Und das kollidiert dann natürlich sofort wieder mit anderen Vorstellungen, die es auch in der Partei gibt, wo man eben sagt, das ist doch eigentlich Identitätspolitik von der anderen Seite, was wir doch eigentlich gar nicht machen wollen. Jetzt sind wir plötzlich nur noch für diese eine Gruppe zuständig. Da tut einigen Sozialdemokraten die Seele auch weh. Das sind Spannungen, die gab es in der SPD immer. Die SPD ist eine Debattenpartei, ist eine Programmpartei, die streitet immer mit sich selbst. Das ist auch klasse an der SPD.
Deswegen ist das auch was Linkes? Das ist ja so mal so eine Unterstellung, die man schnell hat. Ne? Je weiter rechts, desto, na gut, je weiter rechts vielleicht nicht, aber je konservativer, desto geschlossener tritt man zumindest nach außen hin auf. Je weiter links, desto mehr wird gezofft.
Den Konservativen Macht um ja, Machtwillen haben, dann kann man gestalten. Das ist doch klasse. Alle anderen Fragen stellen wir mal hinten an.
Okay.
Ich glaube, man könnte Angela Merkel fragen, die könnte einem da eine Menge zu sagen. Na klar, also im guten wie im negativen Sinne, Stichwort Selbstbeschäftigung, das kann so eine Partei auch lähmen, aber dass eine linke Partei mit sich selbst ringt und sich immer selbst vergewissern muss, wer und was sie ist, das gehört dazu und deswegen treten auch Leute in die SPD ein, das ist absolut, das zeichnet sie aus.
Ja, Frau Ritzi, jetzt gibt es ja diese Empfehlung, gab es auch vor der Wahl für die SPD, unter anderem zu sagen, naja, wir rücken ökonomisch vielleicht weiter nach links und ja, wie will man sagen, kulturell eher nach rechts oder werden konservativer. Bei den Grünen jetzt auch die vergangenen Tage, Robert Habeck spricht von einem Moralüberschuss, hat er das genannt, in der Partei, sind so Themen wie Identitätspolitik oder ja, der Einsatz für andere noch schwächere oder marginalisierte Gruppen ist es einfach out und deshalb sollte man das auch gleich lassen.
Ich glaube, das ist nicht nur out, sondern das ist wirklich so, dass mit insbesondere diesen Themen, die typischerweise so unter dem Label Identitätspolitik gefasst werden, die SPD ganz viele Mitglieder der Bevölkerung regelrecht verschreckt hat. Da hat sie richtig Widerstand aufgebaut, also die Grünen auch, bei den Grünen wird das sogar noch deutlicher. Wenn Menschen heute sagen, ich hasse diese Partei richtig, dann wundere ich mich ja manchmal über die Emotionen, die da geschürt werden. Aber das ist ein tiefer Frust, der im Moment in Deutschland zu beobachten ist, darüber, dass Teile der Bevölkerung sagen, die Politik versteht überhaupt nicht mehr, was eigentlich unsere Lebenssituation ist, welche Probleme wir im Alltag adressieren. Und es ist ja schön und gut, wenn wir über Themen wie Cannabis-Legalisierung oder Personenstandsgesetz sprechen. Eigentlich ist mein Problem, dass ich keine Wohnung finde. Eigentlich ist mein Problem, dass ich keinen Arzttermin bekomme. Und dass man sich da jetzt wieder wegbewegt und als Partei, egal ob das die Grünen sind oder die SPD, versucht wieder stärker die Themen in den Mittelpunkt zu rücken, die auch in den Köpfen und im Alltag der Bürgerinnen und Bürger eine besondere Rolle haben. Ich glaube, das ist sehr klug und sehr notwendig.
Ich finde, das ist eben gerade nicht links, das so auseinander zu dividieren. Mhm. Also zu sagen, das eine ist die Identitätspolitik und das andere ist Politik für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich meine, was ist denn zum Beispiel mit der Putzfrau, die einen Einwanderungshintergrund hat und jeden Tag 16 Stunden arbeitet, auf dem Papier aber nur 12 und die wegen ihres Nachnamens, der meinetwegen arabisch ist, keine Wohnung findet, weil Leute von vornherein sagen, also lieber nicht mit dem Nachnamen in unserer Gegend oder deren Kind in der Schule wegen seines Aussehens oder wegen seines Elternhauses von den Lehrern gleich mal als nicht gymnasialtauglich eingestuft wird. Das sind doch alles reale Erfahrungen, die Leute im Alltag machen. Und diese Identitätspolitik, die betrifft Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben, die betrifft aber auch Menschen, die sich nicht dem einen oder anderen Geschlecht zugehörig fühlen und die sagen, wir sind aber ein gleichberechtigter Teil dieser Gesellschaft. Mhm. Und wir fordern unsere Rechte ein. Das mag manchen auf den Keks gehen, aber diese Themen, die sie ansprechen, die Leute umtreiben, also wo finde ich eigentlich noch einen Hausarzt oder wie kann ich meine Wohnung bezahlen, was mache ich, wenn der Einkauf immer teurer wird, das treibt ja alle in der Gesellschaft um und dieses Spalten in wir und die und dieses Gegeneinander ausspielen, das ist genau die Politik, die die Rechten machen und das sollte die SPD auf keinen Fall machen, indem sie betonen, wir kümmern uns jetzt aber wieder mehr um die einen und das andere ist so quasi eine schöne Nebenbeschäftigung, mit denen sich irgendwie elitäre Menschen da beschäftigen können, denen es sowieso gut geht.
Das stimmt, aber ich glaube, der Eindruck, der entstanden ist in der Bevölkerung, ist, dass die identitätspolitischen Themen einen Vorrang genießen. Und das ist das, was von vielen kritisiert wird. Ich glaube, dass sogar die Anerkennung dafür, dass Antidiskriminierungspolitik wichtig ist, die ist absolut breit in der Bevölkerung vertreten. Aber wenn der Eindruck entsteht, dass das dann zu sehr im Mittelpunkt steht und andere Themen vernachlässigt werden, dann wird daraus ein Vorwurf gemacht, gerade an eine Partei, die sich als Volkspartei versteht, wie die SPD, und die sagt, wir sind für euch alle da. Ne? Ich glaube, da muss man jetzt so ein bisschen einen neuen Balanceakt machen. Und das heißt nicht, dass die eine Seite ganz runterkippt und ganz unbedeutend wird. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen in der Darstellung, in der Selbstbeschreibung wichtig, dass man ein bisschen mehr ausbalanciert, welche Themen ansonsten auch noch als relevant erkannt werden.
Wobei sich da ja dann wieder die Frage stellt, war das eine inhaltlich falsche Entscheidung, darauf zu setzen? Sind es überhaupt die Parteien? Ich nehme jetzt mal SPD und Grüne zusammen. Die haben ja da, wie Sie analysiert haben, ein ähnliches Problem. War es die falsche Kommunikation? War es die mediale Berichterstattung, die sich einfach auf die Themen gestürzt hat, egal wie die Parteien kommuniziert haben? Also es sind ja unterschiedliche Ebenen, die da eine Rolle spielen, oder?
Also ich glaube, diese Debatten wurden ja direkt von rechts reingetragen. Also ja. Keine Partei hat so viele Anträge zum Gendern im Bundestag gestellt wie die AfD. Die haben sich permanent mit dem Thema Gendern beschäftigt. Ich wüsste nicht, dass es da Anträge zum Beispiel von der SPD gab, die sagen, wir müssen jetzt unbedingt gendern. im Bundestag.
Aber
also, das wird ja immer so geframed, als ob das eingefordert würde und dass es einen gesunden Widerstand in der Bevölkerung dagegen gäbe. Das Gegenteil ist doch der Fall. Hier wird eine Debatte aufgemacht und Pappkameraden aufgemacht, die so gar nicht existieren.
Aber ich glaube, man muss gar nicht so weit gehen, über das Gendern zu reden, was in der Tat ja auch im Wahlkampf eigentlich keine substanzielle Rolle gespielt hat als Thema. Wenn wir zum Beispiel mal über das Migrationsthema sprechen, wundere ich mich schon, dass die SPD sich da wirklich langsam rangerobbt hat, an versuchsweise eine souveräne Haltung dazu zu finden. Also die SPD tut ja selbst so, als würde mit einer angemessenen Migrationspolitik gleich verbunden sein die Frage, ob Deutschland ein weltoffenes Land bleibt oder nicht. Als gäbe es nur Schalter links, Schalter rechts. Das sehe ich nicht so und ich fände, es wäre sogar absolut auch für den politischen Diskurs notwendig, dass wir eine linke Kraft haben, die sich souverän mit diesem Thema auseinandersetzt und nicht, wie es zum Beispiel im Europawahlkampf war, gesagt hat, mit dem Thema können wir, das fassen wir überhaupt nicht an, da können wir nichts gewinnen, obwohl die SPD auf europäischer Ebene das europäische Asylsystem federführend mitverhandelt hat. Da hätte man also sogar einen Anker gehabt und ich glaube, es gibt auch eine Wählerschaft, die vielleicht gerade nicht mehr übrig ist, aber die SPD will ja über ihr bestehendes Potenzial hinausreichen, die dankbar wäre, wenn es da eine souveräne Position gäbe, wo man wieder Lufthoheit bei dem Thema gewinnen würde, um es einfach im Endeffekt auch abzuräumen. Weil das ist ja dann wirklich auch der Unterschied in der Diskussion bei all diesen Themen, die Rechtspopulisten, die AfD versucht reinzubringen, die ist ja gar nicht an Lösungen interessiert. Der geht's ja nur ums Feuerchen machen und ums Zündeln und die Parteien der demokratischen Mitte müssen diese Themen anpacken, wenn sie berechtigt in der Mitte der Gesellschaft stehen. Ich finde, das ist bei der Migration der Fall und müssen eben versuchen, sie angemessen zu lösen. Das ist ja auch der qualitative Unterschied zwischen Parteien der Mitte und Parteien, die weit außerhalb der Mitte stehen.
Das heißt also, aber stellt sich ja schon wieder die Frage, was eine angemessene Lösung ist.
Ja, darüber kann man diskutieren und ich würde mir wünschen, dass die SPD das tut, ohne selbst in Polemik zu verfallen.
Dann könnte man auch sagen, lässt man sich von rechter Seite durch die Manege treiben? Gibt es sowas? Ich habe in der Anmoderation von einem rechten Zeitgeist gesprochen. Würden Sie mir dazu stimmen, dass es den überhaupt gibt oder ist es auch eine Konstruktion, an der sich so alle irgendwie festhalten?
Es gibt definitiv eine Verschiebung des Diskurses und auch der Wahrnehmung vieler Themen. Das ist ja auch ein Problem der politischen Linken. Früher war es ja die politische Linke, die sozusagen gegen das bestehende System eigentlich immer dagegen war oder Veränderungen gefordert hat. So, jetzt hat ein eher linker Zeitgeist über viele Jahre und Jahrzehnte, auch sogar in bürgerlichen Parteien, also Linksverschiebung der CDU ist da zu nennen, hat sich dieser Zeitgeist, haben sich die Machtverhältnisse nach links verschoben. Und was sehen wir jetzt? Jetzt kommt die Kritik von rechts an diesen bestehenden Machtverhältnissen. Und das ist für so eine Partei wie die SPD natürlich ein riesengroßes Problem, weil sie ist seit vielen, vielen Jahren mit kaum Unterbrechungen an der Macht in der Bundesrepublik, mal als Kanzlerpartei, mal als kleiner Koalitionspartner. Und sie ist es jetzt eigentlich, die den Status quo verteidigt. Ja, also da leidet sie natürlich auch drunter. Deswegen gibt es auch manchmal dieses Bedürfnis nach Opposition in der SPD, weil man endlich mal wieder sagen will, die da oben, die sind blöd. Ja. Wenn man immer selbst Teil von denen da oben ist, dann wird es einfach schwierig und das nervt auch. Das verstehe ich auch aus Sicht der SPD, aber das ist ein Problem, mit dem die politische Linke auch umgehen muss, dass halt jetzt die Kritik von rechts kommt.
Frau Lehmann, wie könnte denn so eine gemeinsame Strategie vielleicht gegen rechts aussehen? Der Parteien links der Mitte, gehen wir mal von SPD, Grünen, Linken aus. Gibt es da irgendeine Chance, dass die sich auf irgendeiner Ebene zusammentun, vielleicht auch mit Bewegungen gemeinsam, um da zu sagen, wir müssen jetzt endlich mal hiergegen ankämpfen?
Also es gibt ja zahlreiche Überschneidungen bei SPD, Linken und Grünen, wenn wir an die ganze Sozialversicherungspolitik denken, wenn es um das Thema Umverteilung geht, dann gute Arbeit, also Schutz von Arbeitnehmerinnenrechten, dann gibt es da eigentlich zwischen diesen drei Parteien mehr Gemeinsamkeiten, als die SPD mit der Union hat. Die Frage ist, nutzt man diese Gemeinsamkeiten? Es gab ja mal eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag, die wurde aber nicht genutzt, 2017 bis 2021 dann. Und dann ist es jetzt natürlich in dieser Regierungskoalition schwierig, über diese Gemeinsamkeiten zu stärken. Versucht wird es dennoch. Also ich kenne Abgeordnete aus allen drei Fraktionen, die sagen, ja, da müssen wir dran arbeiten. Und zwar, indem wir Themen, diskursiv in die Mitte holen und wieder mehrheitsfähig machen, die, wenn so Umfragen zeigen, eigentlich auch mehrheitsfähig sind. Also ein Beispiel zum Beispiel die Vermögenssteuer. Da sagen, ich glaube, 2/3 der Menschen, das wäre doch gut, wenn die, die viel haben, ein bisschen mehr davon abgeben. Und das macht sie nicht arm. Millionäre gibt es dann immer noch genug, aber sie zahlen einem ein bisschen ein in die Gemeinschaftskasse. Sozialpolitisch wollen die meisten Leute auch, dass die Renten irgendwie sicher sind, dass man nicht sozusagen Flaschen sammeln muss. Da gibt es schon gemeinsame Ansätze, aber es wird schwierig sein, die zu einem verbindenden Politikkonzept zu machen.
Frau Ritzel, ich weiß auch gar nicht, ja, ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll wäre oder notwendig ist, weil das ja dann wieder eigentlich das entwickeln würde, was wir in der Vergangenheit als Trend zur Mitte beschrieben haben. SPD und CDU, CSU vor allem, rücken zusammen und vertreten sehr ähnliche Positionen. Und das kann dann dazu führen, dass diejenigen, die diesen Positionen nicht zustimmen, den Eindruck haben, in der politischen Mitte finden wir keine Heimat mehr. Also es ist durchaus auch begrüßenswert, wenn es unterschiedliche Angebote aus der politischen Mitte gibt, die eben nicht ins Extreme, vor allem nicht ins Rechtsextreme verfallen, wo man sagen kann, okay, natürlich gibt es nicht nur die eine Lösung, beispielsweise mit Blick auf die Erbschaftssteuer, auf die Vermögenssteuer, auf die Besteuerung von Unternehmen, sondern es gibt hier Gestaltungsspielraum und unsere Antwort ist diese hier, die der anderen Partei ist eine andere. Und bitte wählt aus. Also diese Wahrnehmung von Alternativlosigkeit ist auch etwas, was ein Stück weit den Erfolg der Populisten befeuert hat. Und deswegen sehe ich die Antwort auf die Herausforderung des Populismus gar nicht nur in einem Konsens der Mitte, sondern auch durchaus in der Pluralität von Ansätzen und Antworten.
Um kurz deutlich zu machen, worum es mir geht. Also ich sehe natürlich, dass es wichtig ist, dass Parteien unterschiedliche Angebote machen und voneinander unterscheidbar sind. Aber dass man bestimmte Grundsatzüberzeugungen teilt, das ist ja unübersehbar. Also Linke, Grüne und SPD wollen zum Beispiel, dass die Basis derjenigen, die in diese Systeme einzahlen, verbreitert wird. Stichwort Selbstständige, Stichwort Beamte, Stichwort Abgeordnete. Und dass diese zwei Klassen privat gesetzlich in der Krankenversicherung grundsätzlich überwunden werden. Und dafür gibt es auch Zustimmung aus der Bevölkerung. Und ich sehe schon die Notwendigkeit, dass man solche Gemeinsamkeiten stärker macht. Ob man dabei die eigenen Parteigrenzen aufgibt, sei dahingestellt. Aber die Rechten, die schaffen es ja sehr gut, sich untereinander zu vernetzen und ihre gemeinsamen Themen nach vorne zu tragen. Ich glaube, der Fehler, den die Linke gemacht hat, also die gesellschaftliche Linke, ist in den letzten Jahren, sich sehr von den rechten Themen treiben zu lassen. Also immer aus Angst vor den Rechten, entweder die eigenen Überzeugungen nach hinten zu stellen oder sogar zu versuchen, noch härtere Antworten zu liefern, Beispiel in der Migration.
Frau Jäger, was meinen Sie, wie könnte so eine Links-der-Mitte-Strategie aussehen, um da wieder selber mehr eigenes Agenda-Setting betreiben zu können und sich eben nicht treiben zu lassen von Themen, die andere setzen?
Also was, glaube ich, auf jeden Fall notwendig wäre, ist, dass die politische Linke sich mal ernsthafte und über so einen Parteitag hinausgehende Gedanken macht über Strategie und Begriffe und Vorgehensweisen, wie das gerade die politische Rechte tut. Mhm. Also wir sehen ja, dass die Rechte oder dass vor allen Dingen die AfD eigentlich bislang so mit dem Konzept, stellen wir halt irgendwie einen Besenstiel dahin, der wird dann schon gewählt, weil Protest oder ja, Hauptsache die anderen abwatschen, das hat schon alles gereicht als Argument. Und wir sehen jetzt, dass so Leute wie Maximilian Krah in etwa, das ist irgendwie ein Hardliner auf der oberflächlich betrachtet, aber das ist auch einer, der sich Gedanken macht, was eigentlich an Tag 2, 3, 4 kommt und wie Regierungsbündnisse aussehen können, wie man die Union in ein Bündnis ziehen könnte, wie man sie kaputt machen könnte. Also da werden sich richtig strategische und taktische Gedanken gemacht. Und bei der politischen Linken irgendwie habe ich das Gefühl, ist es total schwierig. Also die sind vielleicht auch einfach platt vom Regieren. Das betrifft jetzt vor allen Dingen SPD und Grüne. Bei den Grünen hat man ja so ein bisschen so ein Aufatmen fast gemerkt, auch mal wieder nicht zu regieren. Die sind aber auch gerade ziemlich kopflos. Also die wissen gerade gar nicht, wo sie mit sich hin sollen. Die sind, glaube ich, total verunsichert durch den Erfolg der Linken, durch die Popularität der Person Heidi Reichinek, weil sie haben jetzt selbst keine so populären Figuren mehr. Robert Habeck und Annalena Baerbock haben sich abgesetzt in die Vereinigten Staaten, das muss man ja wirklich so sagen. Und die Grünen wissen einfach gar nicht mehr irgendwie, wo sie eigentlich hin sollen. Ja? Und da vermisse ich einfach so eine ernsthafte Diskussion. Das, ich weiß, dann würden die Medien auch bestimmt, meins wahrscheinlich auch, schreiben, das ist Selbstbeschäftigung, das ist auch irgendwie Quatsch. Ich glaube aber am Ende des Tages würden diese Parteien davon profitieren und wüssten einfach auch mit einem größeren Selbstbewusstsein wieder, wofür sie stehen und für was sie nicht stehen. Und das ist, wie ich schon ausgeführt hatte, für linke Parteien einfach immer sehr wichtig, weil die jetzt nicht einfach nur aus der Zielrichtung Hauptsache irgendwie die Wahl gewinnen und Macht ihr ganzes Seelenheil beziehen.
Frau Ritzi, gibt es denn Vorbilder auch in anderen Ländern, wo das super funktioniert? Ich meine, jetzt gerade ganz aktuell hat sich ja auch Spanien innerhalb der NATO zum Beispiel geweigert, die vollen 5% zu geben, weil sie sagen, sie brauchen auch Geld fürs Klima und sie können ihre Vorgaben auch anders erfüllen mit 2,1% ihres Bruttoinlandsprodukts. Da gibt es eine sozialdemokratische Regierung in Koalition mit Linken.
Es gibt immer mal wieder so die Beispiele über einzelne Themen, wie Sie das gerade angesprochen haben, dass man denkt, ja, da versucht eine Partei der eigenen Bevölkerung auch klar zu machen, wo die Wertorientierungen sind und versucht, Position zu beziehen. Das große Erfolgsrezept, die strahlende Geschichte, gibt es allerdings meines Erachtens im Moment nicht, sondern wir sind ja europaweit und auch über Europa hinaus konfrontiert mit dem Bedeutungsgewinn des Rechtspopulismus und dem Erstarken rechter Parteien und mit ganz virulenten Konflikten. Klima, das hatten wir bisher noch ganz wenig adressiert, ist dabei eines. Ne? Ja. Klimapolitik ist eine für die Parteien wirklich eine ganz große Herausforderung, weil es ist ohne jeden Zweifel mit das wichtigste Politikfeld, das es zu bedienen gilt. Auf der anderen Seite ist es ein Feld, wo man nur dann wirklich Fortschritt erzielen kann, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern auch etwas zumutet. Ja? Und das ist heikel in der Demokratie, weil das Politik wehtut, diskutieren die Menschen an der Wahlurne nur selten. Und in diesem Zwiespalt, das ist eigentlich etwas, was wir in allen europäischen Ländern beobachten, befinden sich eben die etablierten Parteien, befinden sich vor allem linke Parteien. Und insofern fällt mir jetzt kein strahlendes Beispiel ein, wo ich sage, ja, so, das ist das Muster. So kann man zukünftig erfolgreiche linke Politik gestalten.
Ja, hat es vielleicht auch damit zu tun, dass wir ja immer, wir hatten es schon erwähnt, von links lange Zeit dachten, das ist das, was Fortschritt bringt, mehr Gerechtigkeit für alle. Meine Kinder werden es besser haben als ich und jetzt haben wir Krise, Krise, Verzicht, Verbot und so, was mit den Begriffen auch konnotiert ist. Kann man da wieder eine positive Erzählung irgendwie schaffen, trotz aller Krisen?
Ja, das Zeitalter der Polykrise, so sagen wir in meinem Fach ja oft auch, das ist wirklich eine Herausforderung für die Parteien. Ich glaube, die Hoffnung ist natürlich, dass erstmal kein Coronavirus mehr um die Ecke kommt, dass wir keine Finanzmarktkrise vor uns haben, sondern dass vielleicht durchaus auch mal wieder ein paar Jahre kommen, die etwas krisenfester sind, etwas ruhiger sind. Wenn man dann, und da bin ich doch sehr optimistisch, wenn es der Politik dann gelingt, aufzuzeigen, dass eine gute Entwicklung im Gange ist, dass es auch wieder Fortschritte gibt. In Deutschland kann das zum Beispiel heißen, dass die Finanzierung der Kommunen sich wieder verbessert, sodass die Menschen merken, okay, bei uns vor Ort geht es wirklich in eine positive Richtung, es geht wieder voran. Ich glaube schon, dass das auch ganz schnell ein positives Echo hervorrufen kann. Und dabei ist wichtig auch die Differenzierung nach den verschiedenen politischen Ebenen. Also ich glaube, was wir bisher häufig unterschätzen, ist eben das Spannungsfeld auch zwischen der Politik im Bund, in den Ländern und in den Kommunen. Und dann gibt es ein paar Politikfelder, wo wirklich der Problemdruck von den Menschen sehr extrem empfunden wird. Aber da kann man auch Antworten geben. Beispielsweise Verkehrspolitik, die Situation der Bahn. In dem Moment, wo wirklich spürbar ist, hier geht's voran, dann gibt es, glaube ich, auch wieder ein positives Momentum.
Ich wollte noch, weil jetzt mehrfach auch das Wort fortschrittlich und Fortschritt fielen. Mich würde ja auch zum Beispiel mal interessieren, was denkt denn die politische Linke über den Einsatz von künstlicher Intelligenz? Ich glaube, das ist ein Riesenthema, was auch Arbeitnehmer total betrifft. Wird mein Job, ist der bald obsolet, weil das eine künstliche Intelligenz übernehmen kann? Braucht es mich eigentlich noch? Wie geht man eigentlich mit dieser Technik um? Weil so gerade diese Technikoffenheit, die politische Linke ja eigentlich auch mal hatte, in dem Sinne von, ja, Atomkraftwerke sind ja eine super Sache, weil dann muss niemand mehr in die Kohlemine, das ist ja klasse. Haben sie dann auch irgendwann gemerkt, okay, andere Probleme an der Stelle. Aber der Gedanke ist ja interessant, wie können wir durch Technikoffenheit eigentlich Verbesserungen schaffen im Alltagsleben? Inzwischen hat man das so ein bisschen der FDP zugeschoben. So, das sind so die Technikoffenheitsleute und die findet man irgendwie unseriös. Ich finde, das ist aber eigentlich ein Riesenthema für die politische Linke, worüber man auf jeden Fall sprechen müsste, weil Einfluss wird es auf das Leben von uns allen haben.
Das finde ich auch. Ich finde, also das ist ja auch ein Thema, mit dem sich die SPD in den kommenden Jahren, wenn sie an ihrem Grundsatzprogramm werkelt, beschäftigen wird. Wie definiert man eigentlich künftig Arbeit? Und ich glaube aber, entscheidend für all diese Fragen ist die dahinterliegende Frage, wer profitiert eigentlich künftig von Produktivitätsgewinn und wie verteilt man die gerecht? Und es geht, glaube ich, nicht, ohne dass grundlegende Verteilungsfragen auch gestellt werden. Das Gleiche gilt für die Ebene, die Sie erwähnten, Frau Ritzi, also wir haben es ja gerade erlebt, also ja, die Regierung bringt eine Steuerentlastung auf den Weg und sie bringt auf den Weg, dass Energiepreise sinken und sofort entbrannte die Debatte, wer soll es denn eigentlich bezahlen? Bund, Länder oder Kommunen, und dann wurde das zwischen denen hin und her geschuchtelt, aber es gibt eigentlich keine Debatte darüber, gibt es eigentlich auch zusätzliche Einnahmequellen. Und ich glaube, diese Debatte muss auch geführt werden.
Wobei ich mich da immer frage, die Debatte wird ja geführt, ne? Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, es wird diskutiert, Sie sagen schon, Umfragen zeigen auch, Leute stehen dahinter, wieso bauen die Parteien links der Mitte da nicht mehr Druck auf oder wieso können sie da nicht mehr Schwung erzeugen?
Also mein Guess wäre ja, also eine Erbschaftssteuerreform müsste eigentlich von der CDU kommen. Mhm. So wie eine Reform des Sozialstaats damals von der SPD und den Grünen.
Oder eine Schuldenbremsereform auch von der CDU.
Genau. Kam. Ich glaube, auch in der CDU gibt es Menschen, die davon überzeugt sind, dass so wie Erbschaften, es wird ja mehr Vermögen vererbt als erarbeitet, wie das verteilt wird, dass das irgendwie ungerecht ist und dass das irgendwie auch nicht leistungsgerecht ist. Ich weiß gar nicht, ob es nicht tatsächlich die Union dann irgendwann zu der Erkenntnis kommen müsste, nämlich dann, wenn die Kredite versiegt sind oder man sagt, jetzt können wir einfach keine Milliardenausgaben beispielsweise für Verteidigung mehr über Kredite finanzieren. Das hat dann auch negative Auswirkungen, die wir so nicht wollen. Und dann müssten wir tatsächlich mal überlegen, wo kriegt denn der Staat noch Geld her, außer über Wirtschaftswachstum?
Die Deutsche Linke und der Zeitgeist, wann wird's mal wieder richtig fortschrittlich, heißt das Forum bei SWR Kultur heute mit mir, Eva Röder, und meinen Gästen Anna Lehmann von der Taz, Professor Claudia Rizzi, Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier, und Mona Jäger von der FAZ. Lassen wir uns noch mal auf dieses Thema Rüstung eingehen, weil das ist natürlich schon interessant. Die Linke hat tatsächlich, war schon abgeschrieben und hat dann ordentlich aufgeholt, sicherlich auch, weil sie sich in der Migrationsfrage so eindeutig positioniert hat. Aber gleichzeitig ist sie ja auch eine von den Parteien, die zwar nicht so russlandfreundlich ist wie jetzt das BSW oder die AfD, aber zumindest auch nicht eindeutig hinter dem Ukraine-Kurs steht. Wäre das was, wo noch Potenzial ist in der Bevölkerung, wenn sie dann langsam kriegsmüde werden oder Angst bekommen, dass ihre Töchter und Söhne vielleicht irgendwann in den Krieg ziehen müssen, dass man da noch, ja, die Gesellschaft in dem Punkt noch weiter nach links rückt, wenn man das denn so definieren will?
Ja, ich glaube, im Wahlkampf hat die Linke hier vor allem mal eine Lücke adressiert, also eine Position eingenommen, die für einen Teil der Wählerschaft interessant war und die gerade von anderen linken Parteien in der Form nicht besetzt wurde, oder das BSW aus vielen Gründen wird ja von vielen Linken dann auch abgelehnt. Und das hat die Linke sehr geschickt gemacht. Das haben sie kombiniert mit einem sehr gelungenen Wahlkampf. Und auf diese Art und Weise sind die tatsächlich ja in einer Art und Weise wieder auferstanden. Das hätten wir uns alle, glaube ich, fast nicht vorstellen können, noch zum Ende des letzten Jahres. Da war ein bisschen ein Momentum dabei, da war einfach Glück dabei auch, dass es auf einmal die Brandmauer-Debatte gegeben hat, auf die Heidi Reicheneck dann auch aufspringen konnte. Aber die haben das auch wirklich sehr schlau angestellt, zu sagen, ja, wir haben ein klares Profil, wir sind hier verlässlich, wir schwanken in unseren Aussagen nicht, und vergesst doch bitte nicht, dass wir da sind.
Mhm. Frau Jäger, meinen Sie, die anderen Parteien, SPD und Grüne, sollten sich da was abgucken, oder ist das einfach eine bestimmte Klientel, die man anspricht und wo über die 8% auch nicht viel mehr zu holen ist?
Ja, die Linkspartei hat, glaube ich, neben vielem Glück und eben auch gutem Spitzenpersonal, also Mischung aus jungen, schlagfertigen Frauen und originellen älteren Männern, das war irgendwie einfach gut gemacht. Und sie hat eben auch das Alleinstellungsmerkmal, wirklich 0,0 mit der AfD zu tun zu haben. Die SPD oder die Grünen haben auch nicht mit der AfD zu tun, aber die haben was mit der CDU zu tun. Und wenn ich natürlich wirklich 0,0 irgendwie ins bürgerliche und rechte Lager gucken will, dann bleibt eigentlich nur die Linke. Das scheint mir aber trotzdem kein Erfolgsmodell zu sein, wenn man doch Volkspartei sein will, weil das große Verantwortungsthema da auch im Raum steht. Also die Linke hat neben vielen anderen Problemen, glaube ich, immer noch nicht geklärt, wie und welche Verantwortung sie übernehmen will. Da sehen wir gerade auch spannende Debatten. Also Heidi Reicheneck verweist ganz oft darauf, dass auch die Linke geholfen hat, einen zweiten Wahlgang für Friedrich Merz zu organisieren. Das heißt, dass sie eine staatstragende Kraft ist und dass das auch gerade etwas ist, was sie eben von der AfD unterscheidet. Wenn eben Leute dann diese Hufeisentheorie zu Rate ziehen, dann sagt die Linke, ein Riesenunterschied ist doch, die einen wollen den Staat kaputt machen und wir wollen ihn eigentlich schützen. Und da versucht sie also, sagen, sich über diese Schiene anderen Parteien wieder anzunähern und auch in eine Art von Verantwortung zu gehen. Sie will da politische Rollen ausfüllen. Aber natürlich hat sie trotzdem einen ganz anderen Angang. Ich fände das also auch gefährlich, wenn die Grünen sich jetzt auf diesen Weg begeben würden und denken würden, ah, da ist offensichtlich was zu holen. Wenn es doch eine Linkspartei gibt, die sich etablieren kann bei einem Ergebnis, das auf jeden Fall reicht, um in den Bundestag einzuziehen, dann ist das doch wunderbar für die Linke. Und auch, glaube ich, bleibt da noch genug Luft zum Atmen für alle anderen linken politischen Kräfte in Deutschland. Ich glaube, das ist ein Weg, der begrenztes Erfolgspotenzial hat, aber das würde ich der Linken überlassen aus Sicht der anderen linken Kräfte in Deutschland.
Frau Lehmann, begrenztes Erfolgspotenzial, sehen Sie es auch so?
Nicht ganz. Also ich finde, so die Art, wie die Linke das Thema Rüstung besetzt, beziehungsweise auch Ukraine-Krieg, widersprüchlich, aber erfolgreich. Widersprüchlich, weil sie sich ja als Partei des Völkerrechts sieht und auch sagt, das muss verteidigt werden, um Punkte Ukraine, aber sagt, tja, also aber keine Waffenlieferung, beziehungsweise einige sagen wie Jan van Aak, naja gut, solche, die Kiew schützen, dann schon, aber keine, die irgendwie verhindern, dass die Raketen, die Kiew zerstören wollen, dann irgendwie zerstört werden können, also die Basen. Aber es ist erfolgreich und die Linke hat da, glaube ich, auch eine Marktlücke für sich entdeckt, wo sie gesagt hat, die funktioniert und da bleiben wir dann dabei, auch wenn sie insgeheim oder führende Vertreterin insgeheim dann auch viel realpolitischer denken. Aber trotzdem lohnt es sich, glaube ich, darüber nachzudenken, ob die Konzepte, die man uns jetzt serviert, also Stichwort 5%-Ziel, also 5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung beziehungsweise verteidigungsrelevante Ausgaben aufzuwenden, Wehrpflicht, Rückkehr zur Wehrpflicht irgendwie, ob das tatsächlich die Konzepte sind, die erfolgversprechend sind. Man klammert sich da an Begriffe, aber Stichwort 5%, wenn sich am Ende nur die Preise für Panzer und Helme verdoppeln, dann gewinnt die Rüstungsindustrie, aber man hat dann auch nicht mehr Ausrüstung, platt gesagt.
Frau Ritzi, welche Strategien könnten die, ja, ich rede jetzt mal bewusst von SPD und Grünen, die jetzt eben abgeschmiert sind bei der Wahl, sich noch für die Zukunft vornehmen?
Für die Grünen ist es ganz wichtig, dass sie ihre klimapolitische Orientierung jetzt mal wieder klären. Das ist im Wahlkampf ja so ein bisschen fast schon unter den Tisch gefallen. Man hat sich gar nicht wirklich mehr getraut, sich zu Klimapolitik zu bekennen. Nach dem Desaster des Heizungsgesetzes haben die Grünen da also sozusagen das Thema ihrer DNA völlig vernachlässigt. Ich glaube, das sollten sie nicht weiter tun. Und da müssen sie auch wirklich schauen, dass sie Positionen finden, mit denen sie der Bevölkerung klar machen, wir machen den Fortschritt, aber wir werden ihn so gestalten, dass er erträglich ist, dass es machbar ist, dass es aber auch erfolgreich ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema für die Grünen, für die SPD nicht in gleichem Maße. Die SPD, das haben wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ja, ich glaube, da sind ganz wichtig diese Kernthemen Migrationspolitik. Wie präsentieren wir uns hier auch als Partner auf der europäischen Ebene? Ein Problem war ja immer, dass oft der Eindruck entstanden ist, die SPD verschreibt sich der EU so sehr, dass sie schon fast kritikunfähig wird. Mhm. Und ich glaube auch, da kann man sich schlauer aufstellen, ein bisschen differenzierter aufstellen und sagen, wir denken weiter, wir denken nach vorne, wir überlegen uns, wie wir europäische Regeln hier gestalten können, ohne immer nur zu sagen, ja, nee, natürlich sind wir überzeugt über Europäer. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Themenbereich für die SPD, neben den anderen Themen, die wir vorhin schon angesprochen haben, Bürgergeld, Renten, Gesundheitspolitik, alle diese, ich sag mal, Brot- und Butter-Themen, die verlangen tatsächlich gute Antworten und gute Erklärungen auch.
Bleiben wir mal bei den Grünen, Frau Jäger. Ich hatte es anfangs formuliert, ne, auf der einen Seite machen sie Opposition und wirken vielleicht sogar fast erleichtert, hat einer von Ihnen gesagt, dass sie endlich mal wieder Opposition voller Überzeugung machen dürfen. Gleichzeitig helfen sie aber auch, das Sondervermögen und so auf den Weg zu bringen. Wie müssen die sich aufstellen? Wie können sie da eine gute Strategie für sich finden, um auch nicht unterzugehen oder zerrieben zu werden zwischen SPD und Linkspartei?
Die Grünen haben beim Sondervermögen eine konstruktive Rolle gespielt. Also sie haben hoch gepokert, so wie es politische Profis machen müssen, und haben viel rausgeholt und haben sich dann aber trotzdem, also waren sozusagen immer auf dem Kurs, wir wollen da eigentlich mitmachen. Das zeigt einfach, die Grünen sind eine staatsnahe Partei, die einfach am Stützen des bestehenden Systems großes Interesse hat. Und das ist ja erstmal, also da ist man ja über jede politische Kraft froh, wo das noch gilt. Ich denke auch, wie Frau Ritzi sagte, dass Klimapolitik absolut ist, wo die Grünen wieder stärker werden müssen. das Thema wird irgendwann wieder brutal auf die politische Bühne zurückkommen. Da bin ich mir sicher, sei es durch Naturkatastrophen oder, also das werden wir nicht beeinflussen können, aber wie halt dann so der politische Aufregungsmechanismus ist, irgendwann wird das wieder auch dann zu Recht eine sehr große Rolle spielen und dann stehen, glaube ich, einige Parteien ziemlich blank da und dann bin ich mir auch sicher, dass sich da das Stimmungsbild für die Grünen auch wieder ändern kann. Auch dann geht es aber natürlich darum, Bündnisse zu schmieden. Ja, also mit wem kann man denn dann eine entsprechende Politik machen? Weil die Grünen haben ja, das Stichwort Heizungsgesetz ist ja gefallen, auch die Erfahrung gemacht, halt nur auf einen Teil gucken und zum Beispiel eben die soziale Abfederung zu vernachlässigen. Das ist halt auch unprofessionell und das merken die Bürger und Wähler sofort. Also insofern, sie brauchen da flankierende Kräfte und es ist auch clever, grundsätzlich offen zu sein, sowohl zur SPD als auch zur Union. Das schafft den Grünen Handlungsspielraum. Also insofern, ich sehe da Potenzial bei den Grünen, wenn sie sich eigentlich wieder professionell auf ihre Wurzeln so ein bisschen beziehen und klug reflektieren, was in der Ampel schiefgelaufen ist, dann glaube ich, ist da eine Menge Potenzial als Juniorpartner in der künftigen Regierung wieder drin.
Frau Lehmann, wie sehen Sie es? Werden Sie zerrieben oder gibt es dort auch noch total viel Potenzial?
Ich habe auch den Eindruck, die Grünen sind derzeit ein bisschen kopflos und in der Selbstfindung, also das Konzept hier Bündnispartei. Und dann im Wahlkampf stark auf Wirtschaft zu setzen, hat nicht funktioniert, beziehungsweise auch auf den Wirtschaftsminister. Und jetzt suchen sie nach einem neuen Erfolgsrezept. Ich denke, das gelingt auch nur im Verbund mit den gesellschaftlichen Gruppen. Und das gilt, glaube ich, für alle gesellschaftlichen Kräfte. Also die traditionellen Partner der SPD sind ja die Gewerkschaften, aber daneben gibt es ja auch ganz viele, also die ganze Klimabewegung und so weiter, die, glaube ich, massiv enttäuscht ist von den Grünen, wie sie in der Regierung agiert haben. Dann die Demokratiebewegung, die es in vielen kleinen Städten gibt und die sagen, wir geraten hier gerade massiv unter Druck. Wer schützt uns eigentlich? Stichwort Demokratiefördergesetz, ist unsere Arbeit auskömmlich finanziert und so weiter. Dann auch Antirassismusinitiativen, also alles, was sozusagen aus der Gesellschaft kommt und sich für eine Verbesserung einsetzt und sich für mehr Rechte, für mehr Gleichberechtigung, für mehr Solidarität untereinander einsetzt. All das sind natürliche Partner, nicht nur der Grünen, aber auch für SPD und Linke und die Kirchen auch. Also ich würde sagen, die Kirchen sind ja eigentlich eine Vorfeldorganisation der Union, aber manchmal hat man das Gefühl, also gerade in der Migration, da haben sich die Union und die Kirchen weit voneinander entfernt und da sind eigentlich die natürlichen Bündnispartner die eher säkularen Parteien.
Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ich würde jetzt gerne mal Ihre Vision hören, wie so eine neue, fortschrittlich wahrgenommene Vision linker Politik aussehen könnte. Frau Ritzi, Sie dürfen anfangen, haben aber weniger Zeit zu überlegen.
Genau, das macht es nicht leichter. Meine Vision sieht tatsächlich eine sehr lebendige Debatte, insbesondere in Wahlkämpfen, aber auch sonst in der politischen Öffentlichkeit darüber vor, was denn eigentlich berechtigte Ansprüche sind, was schützenswerte Werte und Güter sind, die wir in unserer Gesellschaft verwirklichen und wo wir Veränderungen brauchen. Und zu meiner Vision zählt dann auch ganz bestimmt ein Plädoyer für die Bereitschaft zur Veränderung. Ich glaube, viele Themen haben wir angesprochen, auch Stichwort KI. Alles das sollte eine Rolle spielen, damit man wieder ein Zutrauen entwickeln kann in die Gestaltungsfähigkeit der linker Politik und in Klammer auch der Politik insgesamt.
Frau Jäger, haben Sie eine Vision, wie sowas aussehen könnte?
Ich sag mal ein bisschen provokativ für die SPD. Ich glaube, der SPD wird das alles ein bisschen zu anstrengend und
mit Vision beschließt sie.
Ja, und deswegen beschließt sie, über die Person zu gehen, nicht Vision, sondern Person. Hat auch schon mal geklappt und ist die politische Linke für alle Arten von Heilsbringerfiguren jederzeit offen. Und ich glaube, dass Lars Klingbeil versuchen wird, stark über seine Person und über weitere Personen in der Partei Zustimmung zu generieren. Und dass er alles davon ableitet, also wofür dann diese Personen stehen. Ich glaube, dass Lars Klingbeil sagen, so ein bisschen sagt, ach, Grundsatzprogramm schön und gut, aber guckt mich doch mal an, wählt doch erstmal mich und dann sage ich euch schon, wie wir das machen.
Okay, Frau Lehmann, wie sieht Ihre Vision linker positiver Politik in der Zukunft aus?
Also für mich persönlich wäre das eine Gesellschaft, in der alle irgendwie gut leben können und keiner nur oder ausschließlich dadurch, dass er auf Kosten anderer lebt, sein Reichtum mehrt oder den Staat abzockt und sozusagen auch erpressen kann. Also sowas wie Steuerhinterziehung in großem Maßstab sollte es nicht geben. Lohndrückerei, Anhäufung von exorbitanten Gewinnen und so weiter. Ich glaube, also ich muss mal meine Zahnärztin zitieren, die sagte, ich finde, keiner sollte mehr als 5 Millionen haben. Die 5 Millionen haben und mehr, die essen auch am Morgen nur 2 Stullen. Ich finde, da hat sie recht.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die Deutsche Linke und der Zeitgeist. Wann wird's mal wieder richtig fortschrittlich? Hieß das Forum heute in SWR Kultur. Mit dabei waren Professor Claudia Rizzi von der Uni Trier, Mona Jäger von der FAZ und Anna Lehmann von der Taz. Ich bin Eva Röder und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.